Messis verknüpfen mit den Objekten soziale Bezüge, ob tatsächlich oder imaginär, oder kreative Pläne. Für die Betroffenen ist es häufig wirklich so, dass eigentlich, wenn sie mit sich alleine sind, dann kommen diese Einsamkeits-, die Verlassenheitsgefühle, die Entbehrungen, das Unerfüllte von menschlichsten Bedürfnissen kommt hoch. Und es ist eigentlich kaum ertragbar. Und ich behaupte, dass das Anhäufen von Plänen, Objekten und Dingen ein Hilfsmittel ist. Wenn ein Mensch denkt, ich bin Müll wert, ich bin ein Dreck wert, ich will jetzt nicht noch drastischer werden. Das ist doch eigentlich kaum auszuhalten.
Schmeiß mich doch mit weg. Diesen Satz in der Formulierung oder auch in ähnlichen Nuancen hat Wedigo von Wedel in seiner beruflichen Laufbahn sehr häufig gehört. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Unterstützung, Betreuung, telefonischen Anhörung von Messi-Betroffenen und ist heute zu Gast und ich freue mich riesig, dieses für mich das Gesicht im deutschsprachigen Raum, den Mund, das Ohr in diesem Bereich zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Wedigo.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Magst du dich noch ein bisschen vorstellen? Du hast so viele Titel, dass ich sie nicht auswendig lernen konnte.
Titel sind sie jetzt auch nicht. Nein, meine Berufsbiografie ist vielleicht insofern, ich habe Pädagogik studiert, war auch eine Weile gerne Grundschullehrer, habe dann aber auch in München dieses Projekt Verein H-Team kennengelernt. Das hat mich sehr fasziniert, weil die Ideen oder die Fragen, die damit verbunden waren, mich schon mein ganzes Leben begleiten. Und ich fand das super spannend und bin dann 1995 voll hauptberuflich in diesen Verein eingestiegen und habe mit seitdem sogenannte aufsuchende Sozialarbeit gemacht bei Menschen, die Wohnschwierigkeiten hatten und deren Wohnung aber auch vertraglich schon bedroht waren oder potenziell bedroht werden konnten.
Für was steht das H in H-Team?
Für Hilfe, Helferin, Helfer.
Sehr schön. Magst du kurz erzählen, ihr macht sehr viel in diesem Verein, was so die Bausteine sind?
Die Bausteine sind unser Thema, das ist die ambulante Wohnraumhilfe, das sind verschiedene Phasen, die da stattfinden, das ist aufsuchende Sozialarbeit bei diesen Wohnschwierigkeiten, nenne ich es jetzt mal. Dann haben wir aber auch Eingliederungshilfe für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen, dann haben wir eine Schuldnerberatung mit Insolvenzberatung auch, Rechtsberatung und Sozialberatung, wo sortiert wird, was muss eigentlich zuerst angegangen werden oder sollte angegangen werden. Dann haben wir einen sogenannten Betreuungsverein, wo für Erwachsene, die ihre Geschäfte nicht mehr selber erledigen können, vom Vormundschaftsgericht, Betreuungsgericht eine Betreuung bestellt wird. Und dann haben wir das auch noch für Minderjährige im Bereich der Vormundschaften. Nicht nur für minderjährige Flüchtlingskinder, sondern durch die Bank alle und damit verbunden auch Pflegschaften. Das sind so die Kernpunkte unserer Fachabteilung. Nennen möchte ich aber auch, wir haben ein Projekt Soziales trifft Kunst und Kultur, wo wir regelmäßig Ausstellungen, Vorträge, Musik und so weiter anbieten.
Das darf auch Spaß machen.
Das darf Spaß machen und es bietet ja auch die Chance, mal bei uns reinzuschnuppern und zu gucken, was sind denn das für Leute.
Vielen Dank.
Und das Messi-Hilfetelefon, Entschuldigung.
Genau. Das ist, was ihr so hier im Raum München macht, was du gerade alles aufgezählt hast. Ne? Und dann gibt es noch das, und das finde ich super spannend, das bundesweit einzige Messi-Hilfetelefon.
Ja, das ist kühn gesagt. Ob das wirklich das einzige ist, kann ich natürlich nicht beschwören.
Es ist das, was immer auftaucht, das, wenn man danach sucht.
Genau, was beim Googlen als erstes wahrscheinlich gefunden wird. Und was ich so höre, ist es tatsächlich zumindest, ob einmalig oder selten, sei dahingestellt, weil ich bin der Meinung, es gibt auf jeden Fall viel zu wenig solche Möglichkeiten. Ja. Aber das ist speziell entstanden für Nicht-Münchnerinnen und Münchner, weil wir unsere praktischen Hilfen tatsächlich nur im Stadtgebiet anbieten können, in Zusammenarbeit und Kooperation mit der Stadt München, die auch Kostenträger ist für diese Hilfen in aller Regel, nicht immer, aber doch in sehr vielen Fällen. Und wir können es nicht außerhalb München anbieten und so war das so, dass Ratsuchende angerufen haben und dann war es dem Zufall überlassen, ob man gerade mal Zeit hat oder nicht, weil unsere Mentalität ist nicht zu sagen, da sind wir nicht zuständig, auf Wiederhören, sondern da hatte man vielleicht mal 2 Minuten Zeit, beim anderen hatte man 10 Minuten Zeit. Ich habe gesagt, das ist irgendwie nicht so das Wahre und zerreißt einem ja auch die Arbeit, dass wir versucht haben, da 6 Zeitstunden auf die Beine zu stellen. Einmal 3 Stunden am Vormittag dienstags, einmal 3 Stunden nachmittags am Donnerstag, um dann in aller Ruhe für alle, die sich davon irgendwas versprechen, Betroffene, aber auch Angehörige, aber auch Nachbarn, kollegiale Beratung wird sehr viel angefragt. Mhm. Auch der Vermieter, die nicht immer alle böse sind, die dann fragen, was soll ich denn tun mit meinem Mieter?
Was kann ich tun? Was darf ich tun?
Genau. Ja. Da versuchen wir dann, unser Erfahrungswissen weiterzugeben.
Mhm. Jetzt heißt diese Hotline das Messi-Telefon oder die Messi-Hotline. Mhm. Dieser Begriff wird ja zum einen sehr salopp benutzt. Also, ich bin so ein Messi, weil ich die Müslischale, abends steht die noch da vom Frühstück. Und zum anderen benutzt ihr den Begriff auch, damit eben Betroffene, Angehörige, Ratsuchende euch finden, na? Weil das der Begriff ist, mit dem man sich identifiziert oder der als erstes aufploppt. Wie nimmst du diese Bezeichnung Messi wahr? Ist das gut, dass das so populär ist, damit Leute
Hilfe finden? Also, dass wir das so benannt haben, liegt natürlich ganz klar auch daran, das ist der prominenteste Begriff in diesem ganzen Themenzusammenhang. Ja. Wo der anfängt und aufhört, ist wieder eine andere Frage, ich komme ja vielleicht zu. Aber ja. Der Begriff selber kommt aus der Selbsthilfe, kommt aus den USA und hat hinten dieses I, was ja auch so ein bisschen nett klingt. Mhm. Insofern fand ich das, als er, ich sag mal, nach Europa, nach Deutschland geschwappt ist, hatte das eine echte Entlastungsfunktion. Ich habe in den ersten Maßnahmen immer wieder auch Menschen erlebt, die uns kaum haben glauben können, dass sie nicht die Einzigen auf diesem Planeten sind mit einem solch komischen Problem, die sich maßlos geschämt haben und kaum glauben könnten, dass es Leidensgenossinnen und Leidensgenossen gibt.
Weil das
gibt.
Kind keinen Namen hatte.
Weil nicht drüber geredet wurde.
Es gab keine Gruppe, zu der ich gehöre, weil die Gruppe keinen Namen hat.
Ganz
oder?
Genau, ja. Ist nicht fassbar, wie in der Fachwelt oder sonst wie. Und insofern war das und ist das wahrscheinlich auch heute für Betroffene schon eine gewisse Entlastung. Mhm. Das Ganze hat einen Namen. Ich bin nicht alleine damit. Mhm. Ja, und aber wie gesagt, es kommt aus der Selbsthilfe und da denke ich mal, wenn jemand diesen Begriff definieren darf, dann ist diese Hoheit wahrscheinlich immer noch in der Selbsthilfe,
ja, ja.
Denn es ist jetzt kein fachlich umrissener, definierter und geschweige denn irgendwie aus der Wissenschaft, Forschung, Lehre irgendwie definierter Begriff. Wie alles seine zwei Seiten hat, ist es natürlich auch hin und wieder ein bisschen so, gerade so dieses Messi hat manchmal so ein bisschen den Touch, ich bin was Besonderes. Damit kann man kokettieren. Also ich will das niemandem unterstellen. Ich sage einfach nur so, in der Bandbreite der vielen Erlebnisse ist sowas auch schon hier und dort vorgekommen. Mhm. Wie besonders ich doch bin. Und mit Mitmessis kann man so nicht umgehen. Da muss man schon so und so. Und also das kann auch sehr speziell sein.
Mhm. Und die, jetzt werfen wir also als Gesellschaft erstmal alles in einen Topf. Ich habe gerade schon gesagt, dass das Spektrum ist riesig von jemand, der das als Selbstbezeichnung benutzt, weil es jetzt gerade mal nicht irgendwie das Geschirr weggeräumt worden ist, bis hin, du bist ein Messi, weil du das und das nicht hinbekommst. Und müssen wir jetzt auseinanderhalten, was ist denn eigentlich das Messi-Syndrom und was sieht aus wie das Messi-Syndrom? Oder spielt das für eure Arbeit keine Rolle, was die Ursächlichkeit ist dafür, dass ein Wohnraum einen Zustand erreicht, wo man am Ende vielleicht dann von Wohnungslosigkeit bedroht ist, von der Kündigung bedroht ist. Spielt das eine Rolle, was es wirklich ist, nach welcher Definition, wo es herkommt, welche Erkrankung den größten Anteil hat?
Es ist hilfreich, aber es ist nicht ein Kriterium zu sagen, okay, kein Messi ist keine Sache für uns. Also na, das will ich schon deutlich sagen. Wir sind erstmal offen für alle, wie das dann heißt, ist vollkommen egal, die das Gefühl haben, wenn der Vermieter sehen würde, wie es bei mir ausschaut, oder der Hausmeister zu sehr seine Nase in die Wohnung, das macht mir Angst und die ist sogar auch begründet und dann kriege ich eine Abmahnung und das werde ich nicht schaffen oder so, ganz, ganz gleich wie das ist. Da ist es dann natürlich schon wichtig, individuell zu wissen, was steckt dahinter, wo gab es einen Wendepunkt in der Biografie oder zieht es sich durch, seit Erinnerung einsetzt oder. Also das ist eine riesen Bandbreite auch. Es ist natürlich hilfreich, wenn ich jetzt sage, wie ist denn das Messi-Syndrom heute beschrieben, auch aus der Selbsthilfe und den wenigen Expertinnen und Experten, die es in Europa gibt oder in den USA, dann kann man schon was dazu sagen. Ja, also ich will das nicht so tun, ja, Messi klingt nett und es ist so wie Nessie, das nicht, aber ich sag mal so aus meiner persönlichen, aber auch aus der Geschichte vom H-Team, wir sind erstmal offen für alle Münchner Bürgerinnen und Bürger, die irgendwie bei diesen Wohnen Schwierigkeiten haben oder deren Wohnverhältnis bedroht ist. Und das ist ja auch ein allgemeines Interesse, Wohnungslosigkeit zu verhindern, weil die ist für die Betroffenen fürchterlich, hat schlechte Prognosen und kostet wahnsinnig viel Geld obendrein. Das darf man ja auch nicht ganz außer Acht lassen. Insofern ist der Erhalt des Mietverhältnisses wirklich für alle Gold wert. Ich bin jemand, der es versucht, auch bei aller Auseinandersetzung über die Jahre und Jahrzehnte, ich versuche es immer gerne in den Alltag zurückzuholen, und wir differenzieren zuallererst mal, wenn ich eine Wohnung sehe oder einzelne Bereiche der Wohnung, ist der Zustand durch Passivität entstanden oder durch Aktivität? Da sprechen wir überhaupt noch nicht von irgendwelchen Störungsbildern, Krankheiten oder irgendwas, weil das steht mir ja auch gar nicht zu, Diagnosen zu stellen.
Ja.
Aber ich kann erkennen, und das ist auch gar nicht so schwer, ist es durch ein vielleicht zu viel sich mit der eigenen Habe zu beschäftigen und auch viel zu viel zu haben, um denen dann auch noch gerecht zu werden und dann in ein gewisses Überfrachtungssituation in einem Zimmer, im Flur, in der ganzen Wohnung zu stürzen oder reinzuwachsen über die Jahre? Oder ist es sozusagen eine Anreicherung von Resten, Abfällen, die nicht entsorgt werden? Denn auch sowas kann auf den ersten Blick Meter hoch werden, wenn da keine soziale Kontrolle stattfindet oder ähnliches. Ja. Dann könnte man alleinhaft schon sagen, das ist eine Messi-Wohnung. Das würde ich davon klar abgrenzen. Die Grundunterscheidung generell ist es durch aktives Sammeln entstanden oder durch passives Ansammeln. Und dann kann man auch tiefer gehen und sagen, welche Personenkreise, welche Begleit- oder Grunderkrankungen führen denn zu dem einen oder zu dem anderen Fall. Und bei denen, die aktiv sammeln, und da zähle ich jetzt mal uns alle dazu, dass wir in unserer Kultur alle aktiv sammeln, nämlich nicht nur Münzen oder irgendwas, was man sortieren kann, sondern wir haben Tassen für spezielle Anlässe, wir haben Kleidung, die wir gar nicht mehr anziehen, aber aus Erinnerung aufheben und so weiter und so fort. Da wird ja gar nicht gesagt, das ist meine Sammlung, aber es gibt. Und da steckt eine Aktivität hinter und die ist auch dann erkennbar, wenn die betroffene Person, die das besitzt, sich gegen Veränderung wehrt. Das verteidigt, das ist auch eine Form von Aktivität.
Und ist bei der Sammlung nicht auch ein Unterschied, wenn ich jetzt Münzen sammle, dann gebe ich denen wahrscheinlich in einen besonderen Ort, vielleicht in einem Album, vielleicht aber auch in einem Setzkasten. Und wenn Menschen kommen zu Besuch, dann zeige ich denen meine neueste Münze und erzähle die Geschichte, wie ich zu dieser Münze gekommen bin und wie schwierig das war, was die gekostet hat und wie selten die ist. Ich habe einen Stolz auf meine Sammlung. Ich möchte meine Sammlung präsentieren. Ist das ein Unterscheidungsmerkmal? Sagen, na, beim Messi-Betroffenen ist der Stolz nicht dabei, dass es zeigen wollen, die Sammlung.
Nein, das ausstellende Sammeln findet sich da erstmal nicht. Vielleicht in kleinen Nuancen oder hier und dort durchaus.
Für sich selbst.
Für sich selber auch hier und dort. Ja. In der Regel wird es aber über die Zeit, und da muss man auch über Jahre tatsächlich sprechen, und darunter leiden sich dann, und da leiden dann Betroffene häufig auch drunter, dass ihnen das, was für sie wenigstens schön war oder angenehm war, auch unter die Räder kommt oder kaputt geht oder nicht mehr erreichbar ist und verstaubt oder da kippt was um. Und sie haben so viele offene Projekte zu bearbeiten, das jetzt auch noch, da sind dann eben, kommen diese anderen Aspekte dazu, warum ist es so schwer, das Handeln zu beginnen oder Prozesse zu Ende zu bringen und so weiter. Es gibt auch typische Merkmale auch durchaus bei aktiv Sammelnden. Also da geht man natürlich sehr in die Tiefe, dass welche Formen, ich sag mal, Kinder, erstmal aktives Sammeln ist universell. Das ist auch kulturunabhängig. Mhm. Wir sind ja in der Lage, vorauszudenken und zu sagen, für den kalten Winter lege ich einen Vorrat an. Das ist ja eine absolut überlebenswichtige Form des Sammelns oder Hortens. Mhm. Aber auch Kinder zeigen schon individuell Unterschiede, die schöne Muschel ins Regal legen, damit die Freundin das sieht, wenn sie das nächste Mal zu Besuch kommt. Oder es gibt das Mädchen, die bittet um eine Schachtel mit Watte und dann kommt das da rein und in die Schublade und es wird nur exklusiv den Allerliebsten gezeigt. Mhm. Das ist dann so.
Ja, ein wirklicher Schatz.
Genau, ein Schatz, genau. Also da nur so an diesen Beispielen, es geht beide Male um eine Muschel, aber es gibt so unterschiedliche Wege, damit dann umgehen zu wollen. Und das haben die Messis auch. Bei ihnen kommt oft dazu, dass sie schon räumlich auch die Ressourcen verloren haben, zu sortieren, sich auszubreiten fürs Sortieren. Wir alle kennen das, wenn ich irgendwie groß aufräume, brauche ich einen Schiebebahnhof. Ich muss erstmal sagen, so da schiebe ich so umeinander. Das sind ja Dinge, die wir, glaube ich, alle kennen. Nicht nur im Extremfall, je enger es wird, desto wichtiger ist so ein Schiebebahnhof.
Ja.
Je strukturierter ich im Alltag bin, dann brauche ich den vielleicht nicht. Ich habe auf meinem Tisch, ich habe hier überall diese Schiebebahnhöfe. Aber da möchte ich eins auf jeden Fall zu sagen, wir sprechen jetzt über das Sammeln von Dingen, denen ein Wert beigemessen wird. Die Münze ist laut Katalog so und so viel wert oder wenn ich die Reihe voll habe und so weiter. Es gibt ja aber auch sowas wie ein Sammeln an Erinnerungen. Ich glaube, vollkommen unreflektiert und manche sind entsetzt zu schauen, wie viele Fotos habe ich in meinem Fotoordner. Wann sortiere ich die 50.000 Fotos mal?
Ja.
Aber einfach komplett Tabula Rasen löschen geht ja gar nicht, weil da ist ja mit Sicherheit noch ganz was Tolles. Ja, das ist so diese Ambivalenz. Einerseits freue ich mich drüber.
Ja.
Oh, ich habe einen riesen Schatz an Fotos. Andererseits, um Gottes Willen, bloß nicht den Tag erleben, wo ich die mal aufräumen muss. So, und es tut ja keinem weh.
Ja.
Stört sich keiner dran. Ich verletze keine Rechte. Also kann ja auch noch auf 70.000 gehen oder kaufe eine externe Festplatte und dann kann man auf 700.000 gehen. Keine Ahnung, wie viel. Ja, also, aber so diese nicht unbedingt verstandsgeleiteten, auch ambivalenten Gefühle zu der Habe, ist das eine. Was bei sogenannten Messis dazu kommt, die sind in der Regel wirklich durchschnittlich, überdurchschnittlich intelligent, auf jeden Fall überdurchschnittlich kreativ sehr häufig. Und ich würde es mal so formulieren, Messis selber in ihrer Selbstbeschreibung sagen auch immer, das große Problem, ich kann nicht loslassen, ich kann nicht wegwerfen. Als Beobachter behaupte ich mal, kühn stimmt nicht. Sie können doch bei ihrer Freundin super gut auch noch ein schickes Kleid wegwerfen, weil es einfach nicht passt.
Ja.
Das ist ja nicht nur. Und sie nimmt es auch nicht gleich mit als Sammelobjekt. Ja. Ach fein, du wirfst das weg, dann nehme ich es mit.
Ja.
Gibt es sicherlich auch alles. Aber das, glaube ich, ein wesentlicher Punkt ist, dass mit den Objekten sich soziale Kontakte verknüpfen. Und das treibt manchmal fast absurde Züge, wie als ein praktisches Beispiel, eine schicke Einkaufstasche aus einem Münchner Edelladen, Markennamen, hochwertige Tasche, die aber versifft und kaputt ist. Und wir fragen dann, Kollegin fragte, was ist mit der Tasche, darf die weg? Zur Antwort bekommen, entschieden. Nein, die Verkäuferin war so nett. Jetzt könnte man salopp sagen, da packt man sich ja den Kopf.
Also die aber Tasche ist der Beweis.
Tatsächlich, da gab es einen sozialen Kontakt und die war nett. Und wenn ich die jetzt wegwerfe, dann tue ich der ja weh. Und das sind Dinge, da dürfen wir nicht sagen, der Verstand setzt da komplett aus. Nein, die sind hoch leistungsfähig, was ihr kognitives Hirn angeht. Aber in der Gefühlswelt löst das etwas aus, was Unbehagen mindestens produziert, wenn nicht gar, das darf ich nicht, also auf einen Zwang repräsentiert wird.
Also auch ein Schuldgefühl vielleicht auch. Also
irgendwie
alle Gefühle. Ja?
Wertschätzung, weil wenn ich die nicht wertschätze, dann werde ich auch nicht wertgeschätzt. Aber ohne, dass das reflektiert wird, sondern das fließt sozusagen. Ja? Und wir sind ja nicht nur Verstand. Also keiner, wer das behauptet, glaube ich nicht ganz.
Also wäre die Entsorgung dieser Tasche, das Loslassen dieser Tasche, die Entsorgung des Beweises, dass ich soziale Beziehungen habe.
Ja, oder, aber da wäre schwierig, weil ich sage mal, die gewünschten sozialen Beziehungen, die wirklich Nähe, Vertrautheit, Vertrauensfähigkeit beidseitig, sicherer Hafen zu sein, aber auch Zuflucht finden zu können im Gegenüber, Partnerschaft, Körperlichkeit, Sexualität, das sind ja alles Themen, die, über die redet ja kein Mensch, die werden ausgeblendet. Das ist ja nicht nur bei Menschen, die in Einsamkeit geraten wegen Messi-Syndrom. Das ist ja in vielen, vielen Bereichen ein Thema, über das wenig geredet wird. Was macht das denn eigentlich mit Menschen, wenn sie sich dann als nicht liebenswert empfinden, selber meinen, für mich gibt's nicht, niemand versteht mich, am besten geht's mir, wenn ich mich fernhalte. Oder mir meine Mitmenschen fernhalte, zumindest in einem gewissen Maße. Also nur auf Abstand.
Also auch, sagst du gerade der Zustand der Wohnung als Fernhaltemittel?
Nee, das
Das ist eher etwas, ein Effekt, der eintritt.
Das ist eher ein Effekt.
Ein ungewollter Effekt.
Ja, ja. Und dann ist natürlich naheliegend zu sagen, also Besuch bei mir geht nicht. Oder anderes Beispiel, eine Kollegin fragte mal eine Klientin, haben Sie nicht Wunsch vielleicht noch mal nach einer Partnerin oder einem Partner? Dann lachte sie so und sagt, nee, hab auch gar keinen Platz dafür. Ja, eben. Wir lachen, ist ja auch lustig, ist auf der humoresken Ebene sozusagen weggewischt.
Ja.
Bitte nicht weiter vertiefen, weil eigentlich bin ich da einsam und traurig mit mir alleine. Und hab die Hoffnung aufgegeben, dass es da für mich nochmal was gibt oder. Das ist ja viel bitterer.
Und
das tut ja wirklich weh.
Die Antwort war auch nicht, ja im Moment nicht,
nee,
sondern das ist auch ein akzeptierter Zustand in dem Moment.
Ja. Also mich erinnerten manche Situationen, also gerade auf der Ebene, so an meine pubertäre Phase, wenn ich jetzt ein Mädel ganz klasse fand, dann so aus Schüchternheit und Angst, bevor die mir jetzt einen Korb gibt, sage ich nichts.
Bin auch nicht interessiert.
Ja. Und irgendwann kommt aber so in der Entwicklung, Junge, so kommst du nie zu irgendwas, du musst schon ein bisschen Mut finden und, und siehe da, dann fügen sich auch mal Dinge und dann ist man himmelhoch jauchzend happy und so. Aber ich sag mal, das ist die reguläre oder die hoffentlich für die meisten stattfindende Entwicklung. Wenn es aber so da ist, dass Beziehungsabbrüche haben wir ja auch, habe ich auch erlebt, aber nicht als im Sinne, dass ich in eine Verlassenheitspanik gerate, dass niemand und nie wieder irgendjemand für dich und für mich da sein wird, die oder den ich lieben kann oder von der und dem ich geliebt werde. Also diese Hoffnung habe ich so nie verloren. Das ist ein Riesenglück und nicht selbstverständlich. Da kenne ich leider viele, die da auch allen Anlass dafür haben, da irgendwie gar kein Vertrauen in das Leben zu haben, weil sie sich selber als wertlos erachten. Aber nochmal kurz zurück auf die Werthaltigkeit der Dinge. Ich würde es mal ein bisschen umformulieren und sagen, Messis verknüpfen mit den Objekten soziale Bezüge, ob tatsächlich oder imaginär, oder kreative Pläne. Und sich von einem Plan zu verabschieden. Da ist das Problem. Wenn das möglich wäre, für die Betroffenen zu sagen, das Bastelmaterial, was hier seit 12 Jahren in dem Eck rumliegt, oder mein Kleiderschrank, das ist ein ganzes Zimmer und da müsste ich ja mal messen, nähen, waschen und so weiter. Und das passiert aber nicht. Dann wäre es schön zu denken, einfache Hilfe, geben Sie doch diesen Plan einfach auf. Ich habe das einmal erlebt, da hat eine Klientin tatsächlich einen langgehegten Plan aufgegeben und auf die Frage dann, was ist mit den dazugehörigen Objekten? Dann kam eigentlich so, als wenn man dumm wäre, die Antwort, ja, weg damit natürlich.
Auf einmal.
Okay, eigentlich muss man jeden Zipfel erfragen. Aber ich fand das nett und hat mir nochmal gezeigt, es geht nicht um den Vorgang, ich kann nicht loslassen, ich kann mich von nichts trennen, sondern wenn ich einen Plan gefasst habe und jetzt kommt ein bisschen Zwang, dann muss ich den erfüllen, weil sonst bin ich gescheitert. Und wenn ich scheitere, hat man mich nicht lieb. Die haben zutiefst verinnerlicht, dass die Quelle von Selbstwert ist in meinen Augen bedingungslose Liebe. durch Eltern oder primäre Bezugspersonen. Und ja, die Betonung ist bedingungslos. Das ist ja der Zauber von dem Wort Liebe.
Ja.
Aber ich habe schon öfter gehört, mein Vater hat schon mal gesagt, ich hab dich lieb, weil du so schön Geige spielst.
Und nur dann. Und
genau, nur deswegen. Was lernt dann ein Kind? Ich muss brav sein, ich muss funktionieren. Dann habe ich Chancen, meinen Arm genommen zu werden oder geliebt zu werden oder wenigstens nur gesagt zu bekommen, du bist ein toller Mensch. Aber das hat für mich nichts mit Selbstwert zu tun, sondern die hecheln nach Leistung und damit bauen sie nicht selten auch ein hohes Selbstbewusstsein auf, was sie im Beruf dann auch erfolgreich machen kann. Denn ich formuliere es immer so, sie sind absolut leistungsfähig, sind auch leistungsorientiert. Jetzt kommt der Fluch der eigenen Wohnung. Da kommen wir ja zu uns, im Schönen wie im Nichtschönen. Wenn ich nach Hause komme, komme ich zu mir. Hab mehrheitlich freudvolle Erwartungen. Das macht mich glücklich. Es gibt aber auch Phasen, wo ich denke, habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf.
Ja.
Also das ist auch ambivalent, aber für die Betroffenen ist es häufig wirklich so, dass eigentlich, wenn sie mit sich alleine sind, dann kommen diese Einsamkeits-, die Verlassenheitsgefühle, die Entbehrungen, das Unerfüllte von menschlichsten Bedürfnissen kommt hoch. Und es ist eigentlich kaum ertragbar. Und ich behaupte, dass das Anhäufen von Plänen, Objekten und Dingen ein Hilfsmittel ist, das auszutarieren. Da ist sozusagen einerseits eine, was die Bindungen angeht, eine soziale innere Leere, die muss gestopft werden. Wir belohnen uns auch mit Konsumgütern, wenn uns das nicht so gut geht, ist die Konsumverhalten doch vielleicht ein anderes, als wenn ich gerade super gut drauf bin.
Wird das Loch dann zum Beispiel gestopft durch diese Tasche, die du vorher erwähnt hast? Also wieder zum die Beispiel Erinnerung,
kann das
da
sein?
Gab es diese nette Begegnung. Es ist nicht die Tasche an sich,
Nein.
die das seelische Loch
Nein.
stopft,
Nee.
Sondern die Bedeutung, der Dieses, beigemessene Wert an die Tasche.
Ja, du stopfst einerseits diese innere Leere, aber es gleicht auch die innere Überfrachtung an unerledigten Gefühlen, die nicht integriert sind. Also ich mag dieses Wort verarbeiten immer nicht so wahnsinnig, weil wir haben einen anderen Arbeitsbegriff in unserer Kultur. Aber dieses sich aktiv mit den emotionalen Prozessen oder so auch so auseinanderzusetzen, dass ich immer sagen kann, okay, ist jetzt abgeschlossen. Ich habe es in Erinnerung, aber ich schaue nach vorne und freue mich auf die Zukunft. Ja,
mal so einfach gesagt. Das ist ein riesen Rucksack an Ideen.
Das wird immer mehr.
Ich sollte noch.
Ideen und Pläne und Pläne und Pläne. Also man kann liebevoll auch sagen, Messi sind Planungsweltmeister auch. die machen tatsächlich eher 5 neue Baustellen auf, als eine zu Ende zu bringen. Das ist auch ein ganz komisches Muster, aber das, das findet sich wirklich. Und es ist nicht Dummheit oder sowas, sondern das hat was mit einer durchaus, mir fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, einer gewissen panischen Angst. Wenn ich etwas fertig bringe, dann setze ich es einer Beurteilung aus.
Aha.
Das kann ich super gut vermeiden, indem ich es nicht fertig mache.
Wenn ich das Strickmuster und die Wolle nie verarbeite zu einem Pullover,
kriegt man vielleicht,
kann auch niemand sagen, finde das ist aber voll in die Hose
gegangen.
Ja.
Genau.
Oder was ist das für eine Farbe?
Ja. Also das haben wir ja generell, solange ich nicht fertig bin, sage ich auch, wenn jemand beurteilt, wenn ich
ist
was bastel.
Ist noch nicht fertig,
hey, hallo,
schau das noch nicht an.
Wird, ne? Am Ende kannst du deinen Senf dazugeben. Und wenn der dann nicht so prickelnd ausfällt, dann kann ich damit auch gut leben. Aber sogenannte Messis, also wir reden jetzt mal mit diesem Wort, für die ist das ganz niederschmetternd, vor allen Dingen in ihrer Selbstbeurteilung. Und Messis beschreiben sich in der Selbsthilfe ja auch als ein Merkmal ist ihr Perfektionismus, der ihnen im Wege steht.
Ganz wichtiger Punkt. Ich mache mal kurz 2, 3 Punkte hervorheben nochmal, die du schon gesagt hast. Das eine, in allen sozialen Schichten möglich und häufig, hast du gesagt, fallen auf durch sehr aktiv sein, auch sozial eingebunden im äußeren Umfeld, im beruflichen Umfeld, werden häufig beschrieben als dort organisiert, adrett, also zurechtgemacht, würde man so sagen. Das als den einen Punkt. Der andere Punkt, dass, was hast du gerade gesagt, kreativ und Perfektionistisch, genau. Das ist ja sowas, was sich der Otto-Normalbürger auch wieder nicht vorstellen kann. Wie kann denn Perfektion mit einer Wohnung, wie wir sie aus dem Fernsehen meistens kennen, wir bekommen das seltenst zu Gesicht, du häufig, wir nicht. Wie kann denn das zusammenpassen? Kannst du das noch ein bisschen
Ja,
erklären?
da würde ich anknüpfen an dem, was ich so ein bisschen ausgeführt habe, ist, sie sind absolut in der Lage zu funktionieren. So, und jetzt kommen wir nach Hause und kommen damit zu uns. Da ist das Bedürfnis tatsächlich nicht da, ich muss jetzt funktionieren, sondern das ist ein wesentliches Merkmal eines sicheren Zuhauses, sei als Ort wieder den Akku aufzuladen, mal so, ja,
Mal
Füße
nicht funktionieren zu
hochlehnen und
müssen.
genau. Und das ist plötzlich die Konfrontation mit dem schlichten Dasein. Einfach, dass ich da bin. Schön wäre, wenn wir uns alle darüber gleichermaßen wirklich freuen könnten und sagen, ey, was für ein Zufall. klasse, wunderbar. Bin dankbar für dieses Los, Schicksal, wie auch immer. Ja, so ist es ja nur nicht. Es ist ja auch sehr ambivalent. Und leider Gottes gibt es auch viele Menschen, viele Zeitgenossinnen und Genossen, die ihren Lebenswillen haben, ganz klar, aber die mit ihren inneren Traumatisierung und Retraumatisierung, mit ihren Ansammlungen, ich jetzt sage ganz bewusst dieses Wort, mit Ansammlungen von Enttäuschungen, Verlusten, aus Messi-Sicht Unzuverlässigkeiten der Mitmenschen, ja, also am besten beschreibt es wahrscheinlich so ein Momentum von Verlassenheitspanik. Ja, das ist aber nicht situativ, sondern das ist sozusagen dann als Struktur in der Person. So wie wir mal eine depressive Verstimmung und Traurigkeit und Wut und alles miteinander, was damit verbunden sein kann, haben, das dann aber wieder geht, weil es ist ja ein Prozess und sich nicht verstetigt.
Haben
Wenn
wir
es
es
das
dort?
täte, kommen wir in den Bereich von Erkrankungsbegriff, einer chronischen Depression. Und an dem Punkt vielleicht auch noch mal ein bisschen zum verständlich machen. Das sind, wie gesagt, das sind alles keine studienbasierten Theorien, sondern das sind Gedanken aufgrund von Reflexion, Erlebnissen und viel Arbeit. Aber ich glaube, dass viele, die wirklich dauerhaft chronisch unter Depressionen leiden, kennen diesen Effekt, dass wenn es dann im Januar, Februar irgendwann mal wieder schöner wird, dass die Vorhänge zugezogen werden, dass die Bude am besten ist, wenn sie ein bisschen höhlenartig und dunkel ist. Das ist nicht zwingend ein Lebensentwurf. Und wenn jemand kommt und sagt, hier ziehen wir die Vorhänge auf und schau mal, Junge, wie schön das draußen ist, ja, es gibt Grund, sich zu freuen, dann, ich habe das schon mal gefragt, viele Betroffene, ob solche Hilfeversuche schon mal bei ihnen anlandeten. Ich konnte die Frage in der Regel gar nicht aussprechen zu Ende, weil dann kommt schon, ja, fürchterlich grauenvoll. Man fühlt sich so unverstanden, man fühlt sich nicht wahrgenommen in der Situation und so. Und ich habe früher naiv gedacht, dass der Dezember der gefährlichste Monat wäre bei schweren Depressionen, weil doch alle Friede, Freude, Eierkuchen und Familie und Glück und so. Und das muss
Muss
doch
jetzt
ganz
auch
schlimm sein.
fröhlich sein
Nein,
und
das ist eigentlich viel schlimmer, wenn die äußere Realität plötzlich so schön wird. Wird die innere Verdunklung mehr wahrgenommen. Und das drückt die Schultern noch mehr runter. Und dann ist es noch schwerer, mal um 11 Uhr vielleicht endlich zum Jobcenter oder auf irgendwas zu erledigen. Ja. Im nieselgrauen November gelingt das tatsächlich
Eher,
eher,
weil
weil
Außenwelt
das
und Innenwelt.
richtig. Und ich behaupte, dass, jetzt nehme ich mal den anderen Begriff, statt Messi wurde und auch heute wird wieder mehr auch von Vermüllung geredet. Aber auch Müll kann als aktives Objekt gesammelt und verteidigt werden, eine spezielle Affinität haben. Sogenannte Messis distanzieren sich von dieser Gruppe. Häufig, nicht alle, ich will jetzt nicht pauschalieren, ne, aber es ist eine Aktivität. Und meine Hypothese dabei ist, und das weiß ich aus manchen Gesprächen auch, dass da wirklich was dran ist, auch an Beispielen, die für mich ein Schlüsselerlebnis dann mal waren. Wenn ein Mensch denkt, ich bin Müll wert, ich bin ein Dreck wert, ich will jetzt nicht noch drastischer werden, das ist doch eigentlich kaum auszuhalten. Wie kann sich über einen Notbehelf jemand über Wasser halten, um über den Alltag zu kommen, über den Tag zu kommen? Das Problem oder die äußere Wirklichkeit dem inneren Empfinden anzugleichen, scheint eine stabilisierende Funktion zu haben.
Damit ich das nochmal verstehe, also mich mit Müll zu umgeben im Außen, um Gleichheit zu schaffen mit meinem inneren Gefühl zu mir selbst.
Ich glaube, dass du dein inneres Gefühl, du seist Müll, regelrecht damit auch verschütten kannst, dass du da gar nicht mehr so rankommst. Es gibt natürlich andere Strategien wie Sucht, ja, kennen wir eben
Strategie
auch.
Strategie oder alles Ursachen mögliche. Für Vermüllung.
Genau. Na? Aber ich glaube, dass es tatsächlich, egal wie eine Wohnung aussieht, ob das jetzt pathologisch ist oder nicht pathologisch, ganz gleich, immer gewissermaßen auch ein Spiegel der Persönlichkeit ist und eine Funktion hat für die betroffene Person. Natürlich ärgere ich mich auch situativ über, wenn ich Lust habe, abends zu kochen und ich finde eine Küche vor, die dazu nicht einlädt, kann ich mich auch darüber ärgern, ja, natürlich, klar. Auch wenn ich selber angerichtet hätte.
Ja.
Das ist jetzt nicht nur das Soziale.
Aber es ist dann, wie du gerade sagst, situativ. Vielleicht war der Abend davor irgendwie, es wurde lang oder es wurde spät auf der Arbeit oder.
War ungeschickt.
Es lässt sich wieder beheben und ist nicht der Spiegel. Also ist ja eigentlich auch ein Spiegel deiner Innenwelt in der Situation.
Genau. Und ich sage ja auch meine Wohnung oder die unserer Wohnung zu Hause. Und ich behaupte, aller Wohnung, das ist ja etwas, was immer im Prozess, im Fluss ist. Es gibt nicht den fertigen Zustand. Haushaltsführung, vor allen Dingen Haushaltspflege, scheint ja doch manchen so sinnvoll wie im Herbst den Waldweg fegen.
Ja,
das ist so. Nur wir haben natürlich Routinen entwickelt, wir haben das verinnerlicht, das muss sein, damit wir uns wohlfühlen, damit wir kochen können, damit wir basteln können, damit man sich nett unterhalten kann, damit man Fernsehen, was auch immer, Menschen gerne zu Hause machen, allein oder miteinander, ist vollkommen gleich. Dieses Tank aufladen, Akku aufladen. Und um das nochmal so ein bisschen, also für mich ist das so ein bisschen wie so eine Balancierstange eines Seiltänzers. Wir haben den Spot auf dem Artisten oder der Artistin und sehen auch die eine Seite der Balancierstange, die ist auch mit schön angeleuchtet. Wir wissen aber alle, es gibt die Balancierstange auf der anderen Seite ja auch, aber die ist im Dunkeln jetzt. Und bei Messis wird häufig erwartet, schneid doch an der Seite mal ein bisschen wenigstens ab. Wir brauchen nicht weiterreden. Ich glaube, alle haben dann einen gewissen Film im Kopf, was da passiert, wenn man bei der Balancierstange einfach mal einen halben Meter wo abschneidet.
Ja.
Absolut gleichzeitig an beiden Seiten, dann könnte das ja vielleicht physikalisch noch funktionieren. Aber so gesehen kann es so eigentlich nicht wirklich funktionieren. Das ist nur zur Verdeutlichung. Das heißt ja nicht, dass man nichts tun kann.
Ja. Was funktioniert denn? du hattest im Vorgespräch auch gesagt, das Bürokratische erledigt ist, ein Vorgespräch stattgefunden hat und so, ist ganz wichtig die Rolle, die ihr einnimmt, wenn ihr reinkommt als Gast. Und wie sehr würdest du denn die Wohnung als geschützten Raum oder was hast du für ein Bild von Wohnungen? Was bedeuten die für Menschen?
Die sind, haben ganz viele Funktionen, die kann ich, glaube ich, gar nicht alle spontan aufzählen, aber es sind, ich denke mal, das ist tatsächlich erstmal Ort der Regeneration, um unsere Pflichten, die uns ja Energien kosten, dass man wieder einen Akku auflädt. Dazu gehört, dass sich wohlfühlen, dazu gehört die Körperpflege, dazu gehört das Essen und Trinken, den eigenen Neigungen nachgehen, glotzen, Buch lesen, Hobby nachgehen, keine Ahnung, was alles möglich ist. Dazu gehört aber auch, gerade wenn es partnerschaftlich ist, ist natürlich vornehmlich, gibt natürlich andere Möglichkeiten, aber ist das auch von körperlicher Zuwendung, Sexualität findet wahrscheinlich zu einem hohen Prozentsatz in der Privatsphäre, Wohnung statt und so weiter und so fort. Also dieser Raum ist unglaublich ein wichtiges Territorium und aus guten Gründen auch besonders geschützt, bis in die Verfassung. Und insofern bleibt einerseits der Respekt vor Wohnung und auch den Rechten und der Bedeutung eigentlich immer nur festzustellen, und das ist jetzt kein Vorhaben, sondern es ist ein Fakt meines Erachtens, dass egal in welcher Mission wir kommen, wir sind Gäste in fremder oder bekannter Leute Wohnung. Und werden nicht einfach mal den Schrank öffnen und zu sagen, ich will mal sehen, wie deine Kleidung sortiert ist, oder einfach das Fenster aufmachen, weil es stickig ist. Da darf man ja doch vielleicht fragen. Also ich bin jetzt nicht stockkonservativ, aber so ein bisschen, also finde ich, es ist Respekt und Anstand. Kann ja wirklich nicht schaden zu sagen, ich finde es sehr stickig, könnten wir das Fenster aufmachen, wäre das okay? Also wirklich fragen, fragen, fragen und immer auch zeigen, ich bin hier nicht in der Rolle, sie zu retten. Ich bin nicht in der Rolle, den Erfolg hier zu garantieren.
Und es findet ja, also erstens mal in dieser absoluten Privatheit der vier Wände statt und auf absoluter Freiwilligkeit.
Richtig.
Also jeder und jede darf so leben, wie er oder sie möchte, solange nicht irgendwie das eigene Leben gefährdet wird, das der anderen Hausbewohner oder der Baumasse. Ist das richtig? Ansonsten
ja, ich würde es,
haben wir uns da eigentlich auszuhalten.
Richtig. Außer, man sagt, also man kann es, finde ich, formelhaft wirklich formulieren. Solange nicht rechte Dritter, das klingt jetzt so juristendeutsch, ja, aber das deckt alles ab. Solange nicht rechte Dritter verletzt werden, haben wir das Recht, Dinge zu sammeln, wie wir lustig sind, oder in der Hängematte zu schlafen oder Kopf unter oder was auch immer. Ja. Das ist, es geht niemand an. Es hört da auf, wo Rechte anderer verletzt werden. Und das sind natürlich auch gegebenenfalls mal Nachbarn oder auch der Eigentümer des Gebäudes, der dann eine Verwaltung eingeschaltet hat, das zu managen und so weiter. Und das sind nicht unbedingt Feinde, sondern es ist der Vertragspartner.
Also da wäre dann die Verletzung, ich bin die Vermieterin und da wird jetzt meine Bausubstanz vielleicht gefährdet. So, richtig. Das ist mein Recht. Aber nicht, und das ist ja so eine häufige Angst oder vielleicht auch ein Irrglaube von manchen Vermietern, so, ja, ich kann ja immer noch sagen, wie es in meiner Wohnung auszusehen hat.
Nein, eben das können Sie nicht sagen. Und da muss man dann auch, das haben wir auch immer wieder, das sind aber interessanterweise sind die Vermieter, das ist jetzt wirklich nur eine gefühlte Wahrnehmung, sind die da professioneller häufig als Kolleginnen und Kollegen der sozialen Arbeit, Betreuerinnen, Betreuer, Pflegedienste und vor allen Dingen auch Angehörige.
In der Distanz, wo darf ich mich einmischen und wo nicht?
Die sich gerne einmischen und sagen, so geht's aber nicht.
Jetzt räumen wir hier mal, räumen doch einfach
eigentlich
mal auf.
Richtig, ja. Und eigentlich, um den Kern zu treffen, müsste man eigentlich zu der Person sagen, räum deinen Gefühlshaushalt mal auf, dann geht das mit der Wohnung von alleine. Aber das ist ja irgendwie eine Frechheit oder Unverschämtheit, dass es zum Glück so keiner sagt. Aber es wäre näher an der Ursache dran, als dass insofern schützt der Zustand der Wohnung die Betroffenen mitunter auch, weil alle sich ja auf den äußeren Zustand fokussieren.
Tun wir eh immer. Ne? Ein gebrochenes Bein ist schlimmer und offensichtlicher als eine Depression. Ja. Genau. Eines sichtbar, das andere ist natürlich nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, ein Ansatz wäre ja, räum deine Gefühlswelt auf, diese Erfahrungen, dein Selbstwert. Kommen wir da aber nicht auch in einen Teufelskreis oder sind Betroffene in so einem Teufelskreis von, ich spüre, ich mache das anders als andere. Mir geht es auch, irgendwann wächst mir dieses Sammeln über den Kopf, das aktive Sammeln, das nicht loslassen können. Vielleicht gibt es eine Bedrohung meines Mietverhältnisses und. Ich spüre, da ist irgendwie ein Thema, aber wohin damit? Weil beim Hausarzt oder der Hausärztin hat man es vielleicht schon mal angesprochen, falls überhaupt. Ist ja ein Riesenstigma auf diesem Thema. Also da muss schon ein starkes Vertrauensverhältnis sein. Zu einem behandelten Arzt oder einer Ärztin. Selbst wenn es dann angesprochen werden kann, dort vielleicht Unwissenheit, Ratlosigkeit, räumen Sie doch einfach mal auf, nehmen Sie sich mal am Wochenende frei und räumen mal die Wohnung auf, dann ist das erledigt. Dann ist doch die Erfahrung, mein Problem existiert nicht. Also mein Problem wird nicht wahrgenommen in der Ärzteschaft. Wenn ein Problem nie irgendwo in einer gewissen Anzahl aufschlägt, gibt es auch keine Angebote, weil das Problem existiert ja nicht. Also muss ich ja die einzige Person sein, die dieses Problem hat und damit falsch sein, weil mein Problem nicht stattfindet.
Ja, das war vor längerer Zeit, muss man schon sagen, war das sicherlich tendenziell so. Das hat sich, glaube ich, schon deutlich geändert. Weil auch wenn in manchen Sphären das Wort Messi ein Schimpfwort geworden ist, also in der Jugendkultur gibt es das schon durchaus mal so als Schimpftitel. Nichtsdestotrotz, es hat eine Begrifflichkeit, es hat einen Namen, es hat ein Etikett und es hat sozusagen auch sozusagen, ich bin damit nicht allein. Es gibt da mehr. Sonst hätte es ja nicht diesen klassifizierenden Namen. Das ist durchaus wirklich etwas Entlastendes für die Betroffenen. Das glaube ich nach wie vor. Und wenn ich sage, die Gestaltung, ich nenne es jetzt wirklich, das meine ich nicht zynisch, sondern ganz nüchtern, die Gestaltung des Wohnraums nach eigener Fasson, ist meines Erachtens wirklich ein Notbehelf und nicht ein Lebensstil. Es ist ein Notbehelf, um über den Tag zu kommen. Und eine Hilfe, da jetzt irgendwie was schöner zu machen, besser zu machen. Also das sind ja alles Begriffe, die messbar, leistungsorientiert sind. Ist absolut heikel und schwierig. Denn es kann sehr schnell in so eine Strategie münden. Wir wissen alle, Onkel Fritz ist schwer alkoholabhängig, den sperren wir jetzt mal 8 Wochen in den Keller. Dann kriegt er keinen Alkohol, kriegt die besten Säfte und die besten Videos und was er alles will. Das kriegt er alles, nur kein Alkohol und dann machen wir nach 8 Wochen wieder auf. Das ist ja mittlerweile Allgemeinwissen. Da muss man jetzt nicht großartig was gelernt zu haben, um zu wissen, das kann nicht funktionieren. Und wir werden auch manchmal gefragt, wie hoch ist die Rückfallquote? Wir heilen nicht. Wir erhalten Mietverhältnisse. Wenn man so plump zu sagen. Aber das ist natürlich eine zutiefst sehr enge menschliche, mitmenschliche Begegnung, die dabei stattfindet. Und das also
was bräuchte es deiner Meinung nach, damit ihr keinen Job mehr habt?
Nein, da werden wahrscheinlich alle Sozialarbeitende oder so sagen.
Wo würde man früher agieren können? Menschen kommen ja zu euch meist kurz vor knapp. Was ja auch mit der Erkrankung zu tun hat. Ne? Also ich, ich möchte ja nicht, dass mir Sachen weggenommen werden. Ich sehe, das hier ist das Problem. Die vielen Sachen, die ich jetzt mittlerweile nicht mehr managen kann. Es ist mir unmöglich, die gehen zu lassen, weil sie sich anfühlen wie ein Arm. Ne? Hatten wir auch im Vorgespräch über diese sehr körperliche Empfindung auch teilweise zu Gegenständen. Und jetzt soll die Lösung dafür sein, dass ich das loslasse? Nee, an diesen Punkt komme ich erst, wenn mir Schlimmeres droht, Wohnungsverlust. Wo wäre vorher eine Abzweigung möglich, eine Hilfe möglich und welche Verantwortung haben wir da vielleicht? Oder was können wir, die jetzt das sich anschauen, als Otto-Normal-Bürger, der vielleicht gar nichts damit zu tun hat, bisher keine Berührungspunkte. Was können wir tun, um diese Krankheit früher aufzufangen?
Das ist eine gute, wenngleich auch sehr schwere Frage.
Eine kleine Abschlussfrage, dachte ich, eine ganz unkomplizierte.
Also das Tun wird ja immer sehr schnell mit Handeln assoziiert. Ich würde sagen, Tun fängt auch vorher schon an. In solchen Wahrnehmungen, gerade wenn es spontan ist oder neu ist, innehalten. Nicht sofort sich selber sozusagen in so eine Art Übersprungreaktion, das Entsetzen, um Gottes Willen, wie kann man so leben und so. Ist menschlich alles nachvollziehbar, aber es ist nicht hilfreich, im Gegenteil. Das ist eher störend und auf Abstand bringen. Und ansonsten, was kann man tun? Wir haben das in vielen Bereichen unseres Lebens, dass Prävention, wissen wir alle, ist effektiver und kostengünstiger. Aber trotzdem ist Prävention immer der Bereich, der am sträflichsten vernachlässigt ist, weil ich da die Erfolge ja nicht so messen kann. Also lieber, ich kann sagen, ich habe 5 Kinder aus dem Brunnen rausgeholt, während sie da runterstürzen, kann man damit glänzen, aber vielleicht dafür zu sorgen, dass da überhaupt nicht über den Brunnen kommt, das ist ja nichts wert. Also das ist natürlich generell. Und was ich glaube, dass in der Ausbildung der sozialen Arbeit solche Elemente verstärkt werden müssen. Und da kann man dann auch sicherlich durch, es gibt dafür für Crack-Beratungstelefone oder irgend sowas, das ist vielleicht mal so Werbekampagnen oder so, das ist einfach unsere mediale Welt. Sowas kann ja mal helfen, sozusagen ein Muster, eine Blaupause zu haben. Hey, die sind nicht verrückt, die sind auch nicht faul. Das sind eigentlich Menschen, die sogar ganz viel für die Gemeinschaft leisten, aber für sich nichts leisten können, nicht weil sie nicht wollen oder zu blöd wären, sondern die da wirklich aufgrund schwerster Traumatisierung und Retraumatisierung das nicht mehr können, dass da ein Unterstützungsbedarf ist. Und da muss man, glaube ich, schon über die Fachlichkeit auch gehen. Sprich, Ausbildung bewusst machen, so einen Podcast machen. Deshalb bin ich auch so gerne hier, neben dem, dass es atmosphärisch sehr angenehm ist. Aber all das zu fördern, zu spreaden, was nur geht. Es sind keine Aliens, sind wahnsinnig spannende Menschen häufig. Und ein bisschen ist der Fluch, die Heimlichkeit der eigenen vier Wände, was wir ja bei Gewalt auch leider kennen. So schön wie das ist, die eigene Wohnung, es ist auch ein gefährliches Terrain. Ja. Vieles lässt sich verstecken. Das muss man einfach konstatieren, das ist so.
Also jetzt könnte jeder unterstützen, indem er vielleicht dieses Video mal mit jemandem teilt oder so, oder beim Kaffee mal drüber spricht. Mensch, ich habe da was Interessantes gesehen. Ja. Wusstest du, dass Messis eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, wir haben ja ganz viel Neues oder für viele Menschen Neues gehört. Man kann auch das Hilfetelefon unterstützen, richtig?
Ja, das ist der Bereich im HR-Team, wo wirklich kein öffentlicher Euro fließt, sondern tatsächlich, und das bei einem Thema, was nicht um Kinder oder Fälle geht, das spendenfinanziert ist. Und da wäre ich natürlich schon glücklich und froh. Jeder kleinste Tropfen füllt das Glas, wenn wir das weiterhin machen können. Die Planungssicherheit ist da immer ja, auf wackeligen Füßen, weil da geht natürlich nicht so gern der Geldbeutel für auf. Aber es ist tatsächlich so, und ich finde es auch ein bisschen kurios, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist kein Kuschelthema oder irgendwie Sozialklimbim oder so, sondern die Gemeinschaft hat von so etwas sehr viel, wenn wir Wohnungslosigkeit vermeiden, helfen, wo es nur immer geht. Und das ist nicht nur das Thema Messi, da geht auch weit darüber hinaus. Das kostet uns als Steuerzahlende insgesamt viel, viel, viel mehr, wenn Menschen wohnungslos werden, die das nicht sein wollen.
Ja.
Das wäre wirklich eine schöne Sache. Und eben dieses Weitererzählen und vielleicht auch mal so ein bisschen, da gibt es ganz andere Blickwinkel. Ja, einfach nur das zu konstatieren und vielleicht auch mitzuteilen, sowas hilft im Kleinen, aber das sind so Sämchen, die dann aufgehen, glaube ich.
Ja, wir teilen gerne, wie man sich bei euch beteiligen kann, wie man spenden kann. Die Homepage natürlich, auch Information, Wissen ist Macht. Ne? Man kann bei euch auch ganz schön viel erfahren. Du bist auch immer wieder als Referent irgendwo zu sehen, wenn man sagt, Mensch, ich möchte noch mehr darüber hören. Dürft natürlich auch immer Fragen stellen hier unter dem Video. Wir werden die gemeinsam vielleicht in Absprache einfach beantworten. Und ich habe gemerkt, Mensch, ich hatte noch so viel mehr Fragen. Vielleicht wiederholen wir das irgendwann. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank. Dankeschön, Widigo.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich halte es wirklich für wichtig. Danke.